Mönchsgeflüster.
Klostergeschichten aus dem Mittelalter.
Hallo und herzlich willkommen zu Mönchsgeflüster, dem Podcast zur großen Landesausstellung Welterbe des Mittelalters, 1300 Jahre Klosterinsel Reichenau. Mein Name ist Marvin Gedig und zusammen mit unserem heutigen Gast, Professor Dr. Harald Derschka, werden wir uns der Frage annähern, wie herrschte denn eigentlich ein Kloster im Mittelalter? Damit hallo, Herr Derschka.
Grüß Gott, Herr Gedig.
Herrn Derschka möchte ich euch natürlich auch noch kurz vorstellen. Er hat Geschichte und Philologie studiert und ist heute an der Universität Konstanz tätig und er hat auch schon seine Promotion zum Hochstift Konstanz geschrieben und auch weitere Forschungsprojekte hier in der Bodenseeregion in der Landesgeschichte erarbeitet, ist also wirklich ein Kenner der Gegend, möchte ich sagen, und insofern der ideale Gesprächspartner für unser heutiges Thema der Herrschaft des Klosters oder der Klöster. Wir werden das natürlich auch wieder am Beispiel der Reichenau aufziehen, aber vielleicht haben wir ja auch noch das ein oder andere Vergleichsbeispiel, wo sich einiges möglicherweise besser erklären lässt. Aber bevor wir da auf konkrete historische Kontexte und Sachzusammenhänge zu sprechen kommen, vielleicht erstmal ganz grundlegend die Frage, was bedeutet denn eigentlich Herrschaft im Mittelalter? Das müssen wir uns ja vermutlich, allein schon weil es keine demokratischen Wahlen etc. gibt, anders vorstellen, als das in unserem 21. Jahrhundert stattfindet, oder?
Ja, eine schöne mittelalterliche Begründung für Herrschaft gibt Kaiser Friedrich II. In seinem Gesetzeswerk für das Königreich Sizilien, den Konstitutionen von Melfi aus dem Jahr 1231. Da sagt er sinngemäß, dass die Geschichte der Menschheit mit einem Rechtsbruch beginnt, nämlich dem Sündenfall im Paradies. Und darum muss es seither Fürsten geben, die die Menschen davon abhalten, Schlechtes zu tun. Herrschaft ist für ihn eine Art Gottesdienst. Wir würden heute anders argumentieren, aber mit ähnlicher Absicht und ähnlichem Ergebnis. Herrschaft soll eine öffentliche Ordnung gewährleisten. Und sie soll willkürliche Störungen dieser Ordnung verhindern oder ahnden. Da gibt's also keinen grundsätzlichen Unterschied zwischen den Zielen von Herrschaft im Mittelalter und in der Antike oder der Neuzeit.
Für die frühen Jahre der Reichenau, und das wird uns im Weiteren so ein bisschen begleiten, dass wir auch einen Wandel in der Herrschaft oder in der Herrschaftsform der Klöster beobachten können, haben wir es ja nun mit der sogenannten Grundherrschaft zu tun. Was zeichnet nun diese Grundherrschaft aus?
Die frühe Grundherrschaft ist eine Grundherrschaft über das Land und die Leute. Das ist nichts, was das Kloster Reichenau jetzt in seinen Herrschaften frei erfunden hätte, sondern die frühen Ländereien, der frühe Grundbesitz des Klosters Reichenau geht auf königliche Güterschenkungen zurück. Also folglich wird die Organisationsform übernommen, die dort schon bestand. Also es handelt sich um sogenannte Villikationen. Die Orte der Reichenauer Grundherrschaft bestehen aus einem zentralen Herrenhof, dem die kleineren Hofstellen rundherum zuarbeiten. Dort werden die Abgaben aus den Überschüssen der Landwirtschaft gesammelt und die bilden die wirtschaftliche Grundlage des Klosters.
Also die Herrschaft erstmal, das haben Sie schön gesagt, auch zur Sicherstellung dieser wirtschaftlichen Grundlage. Um bei dem allgemeinen Punkt der Herrschaft noch einen kurzen Moment zu fahren, bevor wir also ein bisschen auch in die Chronologie dieser Herrschaft einsteigen wollen. Welche grundlegenden Mittel oder Instrumente hat denn nun so ein Kloster, eine Abtei zur Verfügung, um Herrschaft auszuüben, um auch Herrschaft durchzusetzen und somit ja die Ländereien zu verwalten, zu beherrschen?
Da unterscheidet sich die Herrschaft des Klosters nicht von der Herrschaft eines Adeligen oder des Königs. Allgemein können Sie sagen, dass Herrschaft im Mittelalter oder die Ausübung von Herrschaft im Mittelalter üblicherweise in der Verbindung genossenschaftlicher und hierarchischer Elemente besteht. Also Entscheidungen in strittigen Fragen wurden meist genossenschaftlich gefunden, also auf Gerichtstagen oder in der Gemeindeversammlung durch die Mehrheitsentscheidung der Betroffenen, in der Praxis meist durch eine repräsentativ ausgewählte Gruppe von Urteilern. Aber wenn ein Urteil gefunden ist, heißt es ja noch nicht, dass es befolgt wird. Zuweilen müssen Urteile, müssen Entscheidungen mit Nachdruck oder sogar mit Gewalt durchgesetzt werden. Und dazu braucht es dann Männer mit Autorität, die im Auftrag und im Interesse der Abtei handeln.
Auf diese Männer mit Autorität werden wir im Weiteren ja jetzt auch noch zu sprechen kommen. Und damit würde ich jetzt auch quasi in die schon angesprochene Chronologie einsteigen. Wir haben gesagt, wir haben erstmal eine Grundherrschaft als Form der Herrschaft für nicht nur das Kloster, sondern allgemein für das Mittelalter im Früh- und Hochmittelalter. Nun müssen wir das Ganze ja auch so ein bisschen kontextualisieren. Was ist denn eigentlich die Ausgangsbasis dieser Herrschaft? Oder welchen Zweck verfolgte die Herrschaft im übergeordneten Sinne, wenn es jetzt nicht darum ging, die schon angesprochene wirtschaftliche Grundlage des Klosters sicherzustellen, sondern gegebenenfalls hatten ja auch die Fürsten, Könige, die das Kloster beschenkt haben, ja auch einen Hintergedanken, warum sie diese Schenkung vollzogen haben, oder?
Ja, also ich würde da schon nochmal einen Schritt zurückgehen und eine grundsätzliche Frage stellen. Klöster sind ja ihrem Stiftungszweck nach Stätten des Gottesdienstes und des Gebets. In der Benediktregel steht allenfalls, dass der Abt ungehorsame Mönche züchtigen soll, aber von einer Herrschaft über Land und Leute ist nicht die Rede. Reichenau gehört aber zu einer kleinen Gruppe großer Klöster, die im fränkischen bzw. ostfränkisch-deutschen Reich das Königtum unterstützen, die Könige bei der Ausübung der Königsherrschaft unterstützen und dazu benötigen sie diese wirtschaftliche Grundlage, diese Ländereien, dieses Reichsgut, das sie verwalten und das sie bewirtschaften. Die Klöster bilden hier eine wichtige Ressource für das Königtum, denn Klöster sind Stätten der Schriftlichkeit. Das müssen die sein, denn das Christentum ist eine Buchreligion und die Mönche dort können lesen und schreiben, die produzieren Bücher, Bibelhandschriften, Bücher für den liturgischen Gebrauch und das sind Fertigkeiten, die man auch in der Verwaltung nutzen kann. Der König des frühen Mittelalters, des frühen Hochmittelalters hat ja keine Hauptstadt, hat keine festen Behörden, sondern der zieht mit seinem Hof durchs Reich. Das ist eine Form der Herrschaftsausübung, die Ressourcen verbraucht und irgendjemand muss ihm diese Ressourcen zur Verfügung stellen. Und da bieten sich die Klöster an. Die sind in der Lage, größere Gütermassen effizient zu bewirtschaften, weil sie eben mit schriftlichen Verwaltungstechniken vertraut sind. Ihnen vertraut der König Reichsgut an und erwartet dann von ihnen, bei seinen Zügen durch das Reich unterstützt zu werden. Wir wissen das etwa von der Königstraße von Zürich nach Ulm, wo der Reichenauer Hof in Mindersdorf eine solche Pfalz für den König ist. Reichenau wird auch ausgestattet mit Königsgut in Graubünden am Comer See. Funktional braucht die Abtei Reichenau das nicht, aber das Königtum ist darauf angewiesen, denn die römischen Kaiser des Mittelalters sind ja ständig zwischen Deutschland und Italien unterwegs.
Dem ein oder anderen von euch ist das vielleicht auch aus dem Geschichtsunterricht noch bekannt, wenn es so ganz grundlegend um Lehnsmechanismen geht, dass über diese Lehen vor allen Dingen in der Frühphase ja auch die sogenannten Panzerreiter dem König zur Verfügung gestellt werden sollen. Ist das eine Aufgabe, die auch der Herrschaft des Klosters Reichenau obliegt, also da Militär zur Verfügung zu stellen?
Ja. Das ist eine wichtige Begründung. Im 10. Jahrhundert in der ottonischen Zeit durch Zufall haben wir ein Heeresaufgebot Kaiser Ottos III. Von 980 oder 981 erhalten. Da wird der Abt der Reichenau mit 60 Panzerreitern aufgeboten für den Zug nach Rom. Das sind mehr als von seinem Nachbarn, dem Bischof von Konstanz, erwartet wurde. Man ging im frühen Mittelalter allgemein davon aus, dass der Überschuss von mindestens 12 Bauernhöfen nötig ist, um einen solchen Panzerreiter zu tragen. Also dann können Sie sich vorstellen, dass mindestens 720 Bauernhöfe gut ausgestattete Bauerngüter nötig waren, um diesen Heerzug mit 60 Panzerreitern zu finanzieren. Das heißt, 720 Höfe der Abtei sind allein für diesen militärischen Zweck gebunden. Damit ist also noch nichts anderes bezahlt. In einer Zeit, in der jeder Siedlungsplatz kaum mehr als ein paar Dutzend Einwohner hatte, ist das eine große Ressource.
Sie haben es vollkommen zu Recht gesagt, eine große Menge von Siedlungsorten und Bauernhöfen. Wie darf man sich denn da nun die Verwaltung des Ganzen vorstellen? Ist der Abt oder seine Mönche umhergezogen, um zu ermitteln, wie viel Ertrag da erwirtschaftet wird, und wurde dann dieser Ertrag auch von den Mönchen eingesammelt, oder wie darf man sich das eigentlich so vorstellen?
Ja, also im Kloster gibt es immer einen Mönch, der das herausgehobene Amt des Zellerars versieht, also des Leiters der Ökonomie. Und wir wissen es von St. Gallen, dass auch Mönche auf Außenposten des Klosters tätig waren, um Aufsichtsfunktionen auszuüben. Aber in der Regel ist die Verwaltung dem Personal, weltlichem Personal vor Ort überlassen, Leuten, die aus dem jeweiligen Ort kommen, dort in der Ökonomie verwurzelt sind und den Betrieb vor Ort kennen.
Und jetzt mal etwas vielleicht überspitzt formuliert, wenn sich nun ein Bauernhof oder ein Siedlungsort wehrt, ist das dann der Moment, wo diese schon angesprochenen Männer von Autorität eingreifen, oder wo kommen die jetzt zum Tragen in der Herrschaft?
Ja, also gelegentlich muss Herrschaft ja eingeschärft werden, gelegentlich muss Autorität ausgeübt werden, und da gibt es im Frühmittelalter schon herausgehobene Unfreie auf den Orten, die Meier oder die Keller auf den zentralen Höfen, die in der Lage sein müssen, gegebenenfalls auch einem renitenten Bauern klarzumachen, dass er seine Abgaben abzuliefern hat.
Und dann gibt es ja auch noch die Gruppe der Vögte. Rekrutiert die sich aus diesen Meiern und Kellern, oder ist das nochmal eine andere Gruppe, die nun auch in dieser weltlichen Sphäre, vor allen Dingen für das Kloster, aktiv wird?
Ja, da können wir einen Unterschied machen zwischen der älteren Grundherrschaft des Frühmittelalters und des frühen Hochmittelalters und dann der Territorialherrschaft des Spätmittelalters. Die viel zitierten Vögte des frühen Mittelalters sind eine Institution, die dem Kloster Distanz gibt, Eigenständigkeit gibt gegenüber der öffentlichen Gewalt. Wenn Sie jetzt das Beispiel des Klosters Reichenau hernehmen, da wäre als Richter auf der Insel Reichenau, auf dem Bodanrück, in den frühen Güterorten des Klosters eigentlich der öffentliche Richter, der Graf des Hegaus, zuständig gewesen. Nun waren diese Amtsgrafen sehr mächtige Leute, und es stand also zu befürchten, dass sie dann ihre Gewalt über das Kloster, über Reichskirchen dazu benutzen, sie in ihren eigenen Herrschaftsraum einzubinden. Deshalb erwarben die großen Kirchen im Frühmittelalter häufig die Immunität. Das heißt, sie wurden von der öffentlichen Gewalt der Grafen ausgenommen. Irgendjemand muss dann aber die richterliche Gewalt übernehmen. Also wenn Sie einfache lehnrechtliche oder zivilrechtliche Fälle haben, da kann auch der Abt oder einer seiner Vertreter dem Gericht vorsetzen. Aber wenn es um schwere Delikte geht, im Zivilrecht etwa um Fälle, wo große Vermögenswerte betroffen sind, oder im Strafrecht, wo es möglicherweise um Leibes- oder gar die Todesstrafe geht, dann darf ein Abt oder sein geistlicher Stellvertreter als Priester da nicht teilnehmen. Da braucht es einen weltlichen Richter. Und da kann man auch keinen einfachen Meier oder Keller nehmen, denn da braucht man jemanden, der zum Schluss in der Lage ist, so ein Urteil auch zu exekutieren. Also das muss wieder ein Mann mit Autorität sein, aber den bestellt der Abt eben selber, der wird ihm nicht von außen aufgezwungen. Und das sind die Vögte, und etwa im 10. Jahrhundert sind es Adelige aus dem Thurgau, die die Vogtei über das Kloster Reichenau haben, die also im Auftrag des Abts zu Gericht sitzen.
Das heißt, wir haben eine Familie, die dieses Vogteirecht ausübt. Betrifft das alle Besitzungen des Klosters Reichenau, oder ist das auch regional unterschiedlich, weil man sagt, okay, die Besitzungen sind jetzt sehr weit verteilt. Es macht mehr Sinn, lokal einzelne Vögte einzusetzen, die dann dort vor Ort aktiv sind.
Im 10. und 11. Jahrhundert wurde das noch von einem Vogt bewerkstelligt, aber dann erwies es sich tatsächlich als praktikabler, Bezirksvogteien einzurichten.
Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, der uns heute in einer zunehmend säkularen Welt schwierig fällt, sich vorzustellen. Also diese teils doch sehr strikte Trennung zwischen der geistlichen und der weltlichen Sphäre. Können Sie uns am Beispiel der Gerichtsbarkeit, um da ein Beispiel anzuführen für diese Trennung, aufzeigen, warum es in der Vorstellung des Mittelalters jetzt nicht denkbar wäre, dass der Abt über entsprechende Gewaltdelikte urteilt, die Sie gerade angesprochen haben?
Das kann er aufgrund seiner Priesterweihe nicht. Das ist Kirchenrecht, aber dazu hat er seine Vertreter. Im Übrigen ist es ja auch so, dass ein Urteil nicht nur gefunden, sondern auch durchgesetzt werden muss. Und wenn sich ein Delinquent wehrt oder verfolgt werden muss, dann braucht es einfach Leute, die ausgebildet sind, darin Zwang auszuüben. Und das wäre jetzt eben unter den Bedingungen des frühen Mittelalters ein Graf, der von klein auf im Waffenhandwerk und im Befehlen geübt ist.
Die angesprochenen Vögte, die nun Freiräume eigentlich für das Kloster Reichenau oder auch für andere Klöster schaffen sollen, werden nun aber ja im Laufe des Mittelalters zu einem zunehmenden Problem und bedrohen so gesehen selbst das Kloster. Welche Entwicklung können wir da in der Herrschaft der Klöster nachvollziehen?
Ja, zunächst einmal schafft der Vogt dem Kloster Freiräume und Distanz von der öffentlichen Gewalt. Also als das Kloster Reichenau im frühen 9. Jahrhundert durch Kaiser Ludwig den Frommen die Immunität verliehen bekam, war die Begründung, dass kein öffentlicher Richter über das Kloster Reichenau verfügen sollte. Das muss im 10. Jahrhundert präzisiert werden. Da ist dann nicht nur vom öffentlichen Richter die Rede, sondern auch vom Graf und vom Herzog, also eine Erweiterung dahingehend, dass auch keine Adeligen aufgrund eigener Machtvollkommenheit eingreifen sollen, sondern Richter soll nur der Vogt sein. Im 12. Jahrhundert kommt die Bestimmung hinein, dass der Vogt nur auf Befehl des Abts tätig werden sollte, denn da hat man die Erfahrung gemacht, dass auch die Vögte aufgrund der Möglichkeiten, der Machtmittel, die sie haben, mitunter ins Kloster eingreifen. Eine weitere Gefahr für das Kloster kommt dadurch hinein, dass die Vogteien in der Regel in der Rechtsform des Lehens verliehen werden. Und das ist eine Form der Übertragung von Rechten, die langfristig zum Problem wird, weil der Nießbrauch dieser Rechte bei den Lehenmännern liegt und die Abtei langfristig wenig Einfluss ausüben kann. Der für die Abtei problematischste Fall ist es, wenn, was seit dem 13. Jahrhundert häufig geschieht, eine Vogtei einem Adeligen verliehen wird. Eine kleine Bezirksvogtei, nehmen Sie eine Burg mit der Herrschaft über zwei oder drei Dörfer. Diese Herrschaft ist dann in der Regel für die Abtei verloren, sondern dient der Herrschaftsbildung des damit belehnten Adeligen. In der Regel sind das niedere Adelige, aber gelegentlich kommt auch der Hochadel oder kommen Stadtbürger an solche Herrschaften. Gerade im Thurgau oder im Hegau gibt es einige prominente Niedergerichtsherrschaften wie Wellenberg oder Sandeck oder Schienen oder Langenstein, die auf verliehene Reichenauer Herrschaften zurückgehen. Nur in Ausnahmefällen kann da Reichenau noch einmal Einfluss drauf ausüben. Deshalb versucht die Abtei seit der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts, sich auf den Nahbereich rund um den Untersee zu konzentrieren. Abt Albrecht von Ramstein definierte da ein Gebiet auf dem südlichen Bodanrücken mit Radolf Zell, auf dem Thurgauer Seerücken und an der Thur, wo keine Reichenauer Güter und Rechte mehr veräußert werden sollten, beziehungsweise wenn dort Dinge verloren gegangen sein sollten, dass die zurückerworben werden sollten. Mehr oder weniger hat das geklappt. Langfristig wurde dort die territoriale Herrschaft behauptet. Auf dem Seerücken und im Gebiet rund um Frauenfeld hatte Reichenau Niedergerichtsherrschaften, auf der Insel Reichenau und dem südlichen Bodanrück kam zu den Niedergerichten sogar die hohe Gerichtsbarkeit hinzu.
Um vielleicht noch ganz kurz auf diese Lehnsproblematik zurückzukommen. Sie haben gesagt, für die Abtei Reichenau waren diese Gebiete quasi verloren. Sie hatten keinen Zugriff mehr drauf. Das resultiert, wenn ich mich richtig erinnere, ja auch dann daraus, dass diese Lehen vererbt wurden und so in den jeweiligen Adelsfamilien blieben und vor allem auch dadurch der Zugriff der Reichenau unterbunden wurde, oder?
Ja, stellen Sie sich ein Lehen vor, wie eine Mietwohnung, für die Sie fast keine oder gar keine Miete zahlen, die Sie aber vererben und verkaufen dürfen. Da hat der Eigentümer langfristig nicht viel davon.
Jetzt haben Sie schon angesprochen, dass wir mit der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts, was ja auch dann gemeinhin so als Beginn des Spätmittelalters begriffen wird, auch in der Herrschaft des Klosters Reichenau eine Entwicklung haben. Dieser Kernbereich wird definiert und Sie haben auch schon den Begriff der Territorialherrschaft erwähnt. Unterscheidet sich diese Territorialherrschaft nun nicht nur in ihrem Ausmaß, sondern auch in den verwendeten Herrschaftsformen von der Grundherrschaft?
Im Prinzip sollte sie das, denn die Territorialherrschaft markiert die Anfänge der institutionellen Staatlichkeit. Tatsächlich wurde das nur von den großen Fürstentümern geleistet. Also hier im Südwesten sind etwa die Grafen, später Herzöge von Württemberg, sehr erfolgreich darin, eine Territorialherrschaft aufzubauen. Aber die Abtei Reichenau hatte nicht die notwendige Substanz, staatliche Institutionen aufzubauen. Da bleibt es bei vorstaatlichen Formen der Herrschaftsausübung.
Sie hatten auch schon angeführt, dass nun es keinen Gesamtvogt mehr gibt, sondern eher Bezirksvögte eingesetzt werden. Wenn jetzt nun dieser Herrschaftsbereich der Reichenau eher auf ein Kernterritorium beschränkt wird, dann werden die aber auch vermutlich nur noch einzelne Dörfer verwaltet haben, oder?
Ja, vor allem innerhalb dieses Kernbereichs wollte die Abtei ja überhaupt keine Vögte haben und hat das auch über Jahrhunderte weitgehend durchgesetzt, verliehene Vogteien etwa in Hegne wieder zurückgekauft, wenn sie dann auf den Markt kamen.
Und wer hat stattdessen dann vor Ort verwaltet? Also kann man sich jetzt für diesen Kernbereich auch wieder vermehrt vorstellen, dass die Mönche da aktiv waren oder obliegt das dann wieder auch eher dieser dörflichen Oberschicht, die wir ja auch schon mal bei der Grundherrschaft angesprochen hatten?
Ja, im Spätmittelalter waren alle größeren Orte der Reichenauer Territorialherrschaft als Gemeinden organisiert, mit einem eigenen Etat, mit eigenen Amtsträgern, mit Ammännern, die für die Wahrung der öffentlichen Ordnung, wenn auch im Sinne der Herrschaft, zuständig waren. Also das Bindeglied zwischen der Abtei und der Gemeinde waren die Ammänner, die hatten den Vorsitz in der Gemeindeversammlung und im Gericht und zugleich waren sie der Herrschaft verpflichtet. Da sieht man sehr schön, wie wichtig diese Schlüsselpositionen sind, wenn man schaut, wer bestimmt eigentlich die Ammänner. Da gibt's immer Streit drum, in manchen Orten setzt der Abt den Ammann ein, in anderen Orten wählt die Gemeinde den Ammann und recht häufig sind beide Seiten an der Einsetzung beteiligt. Diese Ammänner sind in der Regel Gotteshausleute aus der dörflichen Oberschicht. Die haben einen privilegierten Zugriff auf die großen Reichenauer Lehnhöfe im Ort. Das sind Familien, die behaupten sich manchmal über mehrere Generationen an der Spitze.
Nun habe ich hier auf meinem Notizzettel noch stehen, dass mit der Territorialherrschaft der Abt ja letztlich auch zu einem Fürst wird und sich dadurch seine Rolle ändert. Wie darf man sich das nun vorstellen im Spätmittelalter?
Da würde ich den Unterschied zum Frühmittelalter gar nicht zu groß sehen. Das ist ein Systemkonflikt, den die großen Reichsabteien immer haben. Einerseits ihre weltliche Funktion, andererseits ihr geistlicher Stiftungszweck. Diese Problematik gibt es schon im Frühmittelalter. Nehmen Sie die Äbte Waldo und Heito, das sind Vertraute Kaiser Karls des Großen, sind im Auftrag des Kaisers in wichtigen Missionen, in wichtigen Funktionen unterwegs. Was hat ihr Kloster davon? Ja, es wird privilegiert, ein Strahl dieses Glanzes fällt auf das Kloster, aber es muss eben auch Ressourcen zur Verfügung stellen für diese weltlichen Aktivitäten der Äbte. Der Nachfolger Erlebald tickt anders, das ist ein frommer Asket, der möchte vom Reichsdienst so weit wie möglich verschont bleiben. Da haben sie also diese Spannung einerseits zwischen einer reichskirchlichen Auffassung vom Amt des Abts und andererseits zwischen einer monastischen Auffassung vom Amt des Abts. Der äußere Höhepunkt des Reichenauer Mittelalters ist unter Abt Witigowo erreicht, der eine ganz wichtige Stellung bei Kaiser Otto III. Einnimmt, auf dem Romzug Kaiser Ottos III. Ja, an Glanz versucht, den Bischof von Konstanz zu übertreffen, ihm den Rang als oberstem Geistlichen in Schwaben streitig zu machen. Äußerlich konnte Reichenau nicht glänzender darstellen. Was machen die frommen Mönche? Sie wählen diesen Abt ab, weil er sich zu wenig um das Kloster kümmert. Also das ist eine Spannung, die eine große geistliche Institution wie Reichenau immer aushalten musste.
Also die Frage nach der Rolle des Abtes vielleicht eher abhängig von der Persönlichkeit des jeweiligen Abtes als womöglich von den äußeren Umständen. Nun haben wir in der Geschichte des Klosters Reichenau natürlich ein sehr einschneidendes Moment, nämlich die Inkorporation der Abtei Reichenau in das Bistum Konstanz 1540. Also sie wird letztendlich als Kloster diesem Bischof dann unterstellt, ist keine Abtei mehr mit einem unabhängigen Abt, sondern nur noch ein Priorat. Und damit muss ja auch eigentlich zwangsläufig die Herrschaft des Klosters Reichenau enden, wenn sie selber gar nicht mehr unabhängig ist, oder?
Ja, in diesem Moment sind die Reichenauer Mönche Untertanen des Bischofs von Konstanz, so wie alle Bewohner der Reichenauer Flecken nun nicht mehr Untertanen des Abtes der Reichenau sind, sondern des Bischofs von Konstanz. Faktisch ändert sich dadurch sehr, sehr wenig. Das Kloster Reichenau bleibt als Benediktinerkloster, als geistliche Institution bestehen. Nur die Herrschaftsfunktionen und die Verwaltung der Güter gehen in die Verfügung der Konstanzer Bischofskirche über. Ansonsten ändert sich nichts. Das kleine Territorium der Abtei Reichenau als solches bleibt bestehen. Im Thurgau bis 1798, auf der nördlichen Seite des Untersees bis zur Säkularisation des Hochstifts Konstanz 1802, 1803. Man kann also sagen, dass die Herrschaftsbildung der Abtei Reichenau sehr erfolgreich war und bis an die Schwelle zur Moderne bestand.
Damit haben wir mit dem Jahr 1540, auch wenn sich vielleicht im Einzelnen dadurch nicht so viel auch verändert, nichtsdestotrotz einen Endpunkt in der Herrschaft des Klosters Reichenau und damit auch unseren kleinen Parforce-Ritt durch das Mittelalter beendet. Lieber Herr Derschka, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns da einmal durchgeführt haben.
Herzlich gerne. Bitte sehr, Herr Gedig.
Wenn ihr nun Interesse habt, euch weiter mit der großen Landesausstellung auseinanderzusetzen, dann kennt ihr es bereits. Ihr findet unten in den Shownotes natürlich den Link zu unserer Ausstellungswebseite ausstellung-reichenau.de. Das Badische Landesmuseum findet ihr natürlich auch auf allen gängigen Social-Media-Plattformen. Da informieren wir auch regelmäßig über neue Entwicklungen zum Projekt der großen Landesausstellung. Also schaut auch da gerne mal vorbei. Wenn ihr Lust habt auf weitere Podcasts, dann schaltet auch gerne in der kommenden Woche wieder ein oder schaut auch bei meinem Podcast Epochentrotter vorbei. Und mir bleibt damit zum Abschluss nur noch zu sagen, ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser Folge, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Macht's gut und ciao, ciao.